Ja, liebe Geschwister, freue mich sehr, heute bei euch zu sein, auch mit meiner Familie. Wir wurden ja schon vorgestellt und freue mich deshalb so sehr, heute mit der Familie bei euch zu sein, weil vor 6 Wochen war ich alleine hier bei euch. Der ein oder andere fragt sich wahrscheinlich, kann er sich nicht mehr so richtig daran erinnern. 6 Wochen ist noch nicht lange her. Wir waren hier nämlich morgens vor eurem Gottesdienst und haben euer Taufbecken benutzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass ihr da ein Taufbecken habt. Mir wurde gesagt, ihr habt das gar nicht so häufig benutzt. Und wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass wir das tun durften. Und wir haben 3 Seelen hier getauft und hatten hier einen schönen kurzen Gottesdienst gehabt. Und da wollte ich mich auch nochmal im Namen unserer Gemeinde ganz herzlich bei euch bedanken. Und wir freuen uns, dass wir auch gemeinsam hier in Hannover Reich Gottes bauen können, dass wir gemeinsam arbeiten dürfen und auch, dass ich heute euch am Wort dienen darf. Darüber freuen wir uns auch sehr. Kenne nur wenige von euch, kenne den David, der hat vorhin gebetet, noch aus der Jugendarbeit, und auch Uwe so, und Wolfgang ist so ein Ex-Arbeitskollege von mir, den kenne ich auch ganz gut, aber ansonsten die meisten sind unbekannt. Ich komme selber aus der Evangeliumschristengemeinde in Hannover, habe dort viele Jahre die Jugendarbeit gemacht, deswegen einige Jugendlichen sind so bekannt, und jetzt seit 1,5 Jahren als Pastor auch in der Gemeinde tätig. Und wir freuen uns, dass wir mit euch verbunden sind und gemeinsam mit euch hier in Hannover wirken können. Und wir wollen auch heute so passend zum Palmsonntag über diesen Text nachdenken, wo es auch um den Palmsonntag geht. Und ich wollte beginnen die Predigt mit einem Wort aus Sacharja 9, Vers 9. Und das ist ja auch die Überschrift von der Predigt, ist uns allen, denke ich, gut bekannt, das Wort: Siehe, dein König kommt. Wir wollen den Vers lesen aus Sacharja 9, Vers 9. Da sagt der Prophet und prophezeit: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also hier heißt es, die Botschaft ist: Siehe, dein König kommt. Und wenn da siehe steht, dann heißt es: Achtung, jetzt kommt etwas Wichtiges. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Jetzt kommt nämlich dein König. Jetzt heißt es Acht geben. Vor vielen Jahren, das war die Abschlussfahrt von der Klasse, als wir mit der Schule so fertig waren, sind wir so wie viele anderen auch nach London gefahren. Und wir haben diese Klassenfahrt gemacht und waren am Buckingham Palace und haben gedacht, naja, vielleicht kriegen wir ja die Queen zu sehen. Und tatsächlich, als wir da waren, war eine ganze Menge los gewesen. Da waren diese britischen Grenadiere, kennt ihr die, mit diesen riesigen Mützen da drauf? Also viele, es waren so viele Leute da. Und es war eine Menge los. Und wie die jungen Leute so sind, wir haben gedacht, ja, okay, ist ganz gut, wir kommen gleich wieder hierher. Scheint ja so, dass wir die Queen sehen werden. Sind dann kurz woanders hingegangen. Weiß ich nicht, 15 Minuten später kamen wir wieder. Alles war vorbei. Alle waren weg. Die Queen hat uns nicht gesehen. Und zu dieser Begegnung zwischen mir und der Queen ist es nie gekommen. Also sie wird es wahrscheinlich verschmerzen, aber hat nie stattgefunden. Und hier heißt es, hier kommt der Sohn Gottes, der König kommt, und jetzt heißt es: Siehe, Jerusalem, pass auf, dass du dieses Ereignis nicht verpasst. Dein König kommt zu dir. Und ich kenne eure Gemeinde nicht, ich weiß auch nicht, wer heute hier ist, aber kann mir gut vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch so geht, dass er dieses Wort: Siehe, dein König kommt zu dir, dass man da eigentlich an diesem Palmsonntag sagt, ja und? Irgendwie habe ich noch andere Sachen vielleicht zu tun, und es kommt nie zu dieser Begegnung zwischen dem König und dir selbst, weil man durch andere Dinge abgelenkt ist. Bei mir waren es vielleicht Sehenswürdigkeiten, heute sind bei uns andere Dinge, wo wir sagen, na ja, es gibt wichtigere Dinge, als unserem Herrn Jesus Christus zu begegnen. Und so steht diese Prophezeiung so ungefähr 500 Jahre vor Christi Geburt. Der Prophet Sacharja, der wirkte in Jerusalem, hat das sozusagen zu Juda gesprochen. Das Volk Israel, die 10 Stämme waren schon zerstreut gewesen. Und er gibt hier diese Prophezeiung und sagt: Siehe, dein König kommt. Und dann, über 500 Jahre später, ist es zu diesem wichtigen Ereignis gekommen. Der König ist tatsächlich eingezogen, so wie das hier vorhergesagt wurde. Auf der Füllen einer Eselin, so wie es hier steht, auf einem jungen Esel, auf dem noch niemand geritten ist, ist der König eingezogen. Nicht auf einem Pferd, sondern demütig und barmherzig ist er eingezogen. Und über dieses Ereignis, diesen Palmsonntag, wollen wir heute nachdenken. Darum soll es heute gehen. Wir gehen damit in die Karwoche, Bruder Jürgen hat das schon gesagt, und in dieser Woche denkt man viel über das Leben Jesu nach. Und wenn wir so schauen, was steht eigentlich zum Palmsonntag in der Bibel, dann werden wir vielleicht überrascht sein, denn alle vier Evangelien berichten uns von diesem triumphalen Einzug in Jerusalem. Und genauso auch diese ganzen Ereignisse rund um die Karwoche, die sind diese letzte Woche im Leben Jesu sehr, sehr genau niedergelegt. Dass Jesus den Lazarus auferweckt hat und kurze Zeit später begibt er sich dann wieder nach Jerusalem, geht dann, um das Passa dort zu feiern, gibt den Jüngern diese ganzen Anweisungen und dann beginnt diese Karwoche. Im Johannesevangelium die ganzen Reden, ich denke, sind uns gut bekannt. Und wir wollen uns diese Begebenheit lesen aus dem Lukasevangelium. Lukas, Kapitel 19, ab Vers 28 wollen wir lesen. Da heißt es, und nachdem Jesus das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er sich schon den Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch auch erkannt hättest, wenigstens noch nach diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ich denke, das Ereignis ist uns allen gut bekannt. Jesus reitet auf einem Esel vom Ölberg nach Jerusalem ein, dem Abhang hinunter. Die Jünger erzählen alle diese Wundertaten. Sie legen ihre Kleider zuerst auf den Esel, nachher auf dem Weg. Die Pharisäer beschweren sich und Jesus sagt, nein, das ist schon in Ordnung, weil er weiß, dass er bald gekreuzigt wird und danach, nachdem er eingezogen ist, kurz vor Jerusalem, fängt er erstmal an zu weinen, weil er weiß, Jerusalem in 70 Jahren wird dem Erdboden gleichgemacht. Die Kinder werden umgebracht, so wie es hier steht, und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und 70 nach Christus ist das ja auch passiert, als dann Titus die Stadt eingenommen hat und wirklich jeder Stein aufgehoben wurde, gerade aus dem Tempel, weil alle Steine waren ja mit Gold überzogen, man hat die Stadt niedergebrannt, man wollte das Gold haben. Und es ist wirklich buchstäblich kein Stein auf dem anderen geblieben. Ja, und Jesus reitet so nach Jerusalem ein und wir merken, die Jünger haben ihre Kleider hingelegt und danach haben die Menschen haben sich dem angeschlossen, haben Palmzweige genommen und haben sie auch auf den Boden gelegt, haben damit gewedelt. Und das war ja die Palmzweige, das war ja diese Nationalflagge der Juden, die hatte den Palmenzweig in sich. Und das war für sie klar, auch auf der Münze war dieser Palmenzweig drauf, das war für sie das Symbol der Freiheit. Die Juden haben gesagt, dieser Palmenzweig, das ist unser Land, das sind wir. Und sie haben sich darüber gefreut. Endlich mal kommt jemand, der uns von den Römern befreien wird. Unser König kommt. Und sie schrien, Hosianna, Sohn Davids, befreie uns, rette uns. Und das ist ja der Titel für den Messias, Sohn Davids. Im Alten Testament wurde ja damals David verheißen, dass er ein Nachkommen bekommen wird, dessen Thron beständig sein wird. Und damit war Jesus Christus gemeint und das wussten auch alle und deswegen hatte der Messias diesen Titel Sohn Davids gehabt. Und genauso wie die Prophezeiung das sagt in Sacharja, genauso haben die Menschen gejubelt. Und obwohl das so klar war, was da passierte, haben die Pharisäer gesagt und haben gezweifelt und haben gesagt, was machst du da? Und sie waren verzweifelt gewesen. Wir lesen das im Johannesevangelium. Sie haben gesagt, er hat jetzt diesen Lazarus auferweckt und jetzt läuft die ganze Welt ihm nach. Wir können nichts machen. Und so triumphal zieht Jesus dann in den Tempel ein, das haben wir nicht mehr gelesen, und reinigt den Tempel. Nimmt diese ganzen Händler heraus und sagt, mein Haus soll ein Gotteshaus, soll ein Bethaus sein und da sollen keine Geschäfte gemacht werden. Und das ist diese Geschichte rund um Palmsonntag. Und dann geht das immer weiter und ich denke, wenn wir jetzt in diese Karwoche gehen, werden wir wahrscheinlich dann auch weiterlesen, was denn da passiert ist. Uns nochmal erinnern, wie diese letzte Woche abgelaufen ist. Und wir sehen gerade in den Evangelien, dass diese letzte Woche von Jesus, diese letzte Lebenswoche sehr, sehr gut bezeugt ist. Wir wissen ganz genau, was er nach Palmsonntag jeden Tag gemacht hat. Und ist sehr wünschenswert, dass man in Vorbereitung zu Ostern diese Geschichte nochmal liest, aus allen Evangelien nochmal liest, wie Jesus gelitten hat, was dort passiert ist. Und wenn man so diese Ereignisse liest und darüber nachdenkt, dann stellen sich viele Fragen. Bruder Jürgen hat das ja auch gesagt, wenn man so sagt, ja, was an Palmsonntag passiert ist, dann fragt man sich ja, warum hat Jesus eigentlich über Jerusalem geweint? Und ja, wie ist das, wenn Jesus die Prophezeiung vor 500 Jahren erfüllt hat, wenn er so geführt hat, wie führt uns Jesus dann heute? Wie kann das eigentlich sein? Aber eine Frage, die brennt uns doch meistens so am meisten unter den Nägeln und wir haben das auch in der Begrüßung gehört. Man fragt sich, wie kann es sein, dass am Sonntag die ganzen Menschen jubeln, die Volksmenge ist so froh darüber und dann einige Tage später schreien sie alle, kreuzige ihn. Und die ganzen Jünger sind von Jesus abgefallen und niemand tut etwas. Vielleicht haben die Leute sogar, die gejubelt haben, die gleichen Leute haben dann geschrien, kreuzige ihn. Und man fragt sich, wie kann das sein? Das kann doch nicht sein, dass die Menschen da tatenlos zugeschaut haben. Wie konnte das passieren? Wie konnte diese Freude nur von so kurzer Dauer sein? Und darüber wollen wir heute nachdenken. Und wir sehen, dass diese Freude von den Jüngern, wenn wir so diesen Text lesen, sie war wirklich echt gewesen. Wir lesen, sie haben ihre Kleider auf den Esel gelegt. Sie haben ihre Kleider auf den Weg gelegt. Man könnte heute wahrscheinlich sagen, sie haben ihr letztes Hemd für Jesus gegeben. Das war ja damals nicht so, dass man etwas zum Anziehen hatte und dann hat man das mal hingelegt auf den Weg und dann schmeißt man das Teil in die Waschmaschine und dann zieht man das nächste an. Die Leute hatten nicht so viele Kleidungsstücke, sondern die meisten hatten nur ein Kleidungsstück gehabt. Und wenn man jetzt plötzlich sein Kleidungsstück für jemanden in die dreckige Erde schmeißt, dann meint man das wirklich ernst. Dann ist man bereit, für jemanden wirklich etwas aufzugeben. Man zeigt, dass man Liebe, dass man Zuneigung zu dem jemanden hat. Man verzichtet auf etwas Wesentliches, damit der andere es nur ein bisschen angenehmer hat. Ich meine, was hat Jesus davon, wenn er jetzt mit dem Esel über diesen Mantel gehen kann? Er hat da nicht so viel von. Aber für einen selber ist es etwas Wesentliches, worauf man verzichtet. Also das war ein Liebesbeweis, wirklich ein Zeichen der echten Aufopferung und Zuneigung. Nur wir wissen, dass es nicht lange angehalten hat, sondern einige Tage später standen wahrscheinlich die gleichen Menschen fassungslos vor der Verhaftung und haben vielleicht sogar mitgeschrien. Und danach, nachher am Kreuz, und am Kreuz, da waren nur noch wenige Apostel. Hier steht geschrieben, hier waren viele Jünger. Nicht nur die 12 Jünger, sondern viele Jünger sind mit Jesus mitgegangen und haben geschrien. Und nachher unterm Kreuz waren nur noch sehr, sehr wenige übrig geblieben. Und die meisten waren stumm geblieben. Und wir sehen, dass wirklich so wahre Liebe und Zuneigung, die findet ihre schönsten Momente, wenn man glücklich ist. Wirklich, ich denke, wir kennen das alle, wenn man jemanden liebt und wenn man so eine gute Situation hat, man ist wirklich glücklich, man freut sich darüber. Aber man weiß auch, dass diese Tiefe, diese ehrliche Liebe, die finden wir in den Augenblicken des Leids. Wenn jemand zu uns steht, wenn es uns nicht gut geht, wenn es dunkel ist, wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen, auch wenn wir keine Glücksgefühle haben, auch wenn wir vielleicht nicht glücklich sind, wenn wir bereit sind, auch wenn es ausweglos erscheint, unsere Liebe dem anderen zu zeigen. Also Liebe ist dann nicht nur ein Ausdruck eines Gefühls, sondern Liebe wird dann eine Entscheidung, die sich bewährt hat. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann können wir das gut auch auf unsere Beziehungen übertragen, in denen wir leben. Ich hatte ja anfangs gesagt, war einige Jahre in der Jugendarbeit. Und wisst ihr, wenn man so in der Jugendarbeit ist, häufig passiert es dann, dass so junge Männer zu einem kommen. Und sie sind glücklich, weil sie haben ein Mädchen gefunden. Und sie sind verliebt und sie wollen heiraten. Und dann fragt man so, was meinst du, Mensch, ist das die Richtige? Und ich freue mich so darüber. Und dann spricht man so darüber, weil natürlich wollen sich diese jungen Männer mitteilen und freuen sich so darüber. Und wenn man da so spricht über Liebe und was es bedeutet, dann kommt man häufig so auf dieses Thema, naja, Liebe ist auch eine Entscheidung. Ne? Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist auch eine Entscheidung. Und es geht nicht nur darum, dass man sich liebt, sondern es ist auch eine Entscheidung, dass man das ganze Leben gemeinsam geht, dass man das Leben gemeinsam meistert. Und das wird ja auch gefragt, willst du in guten und in schlechten Zeiten, willst du wirklich beistehen? Und wisst ihr, die jungen Männer verstehen das häufig nicht so richtig. Ja, ja, das stimmt, aber diese Tiefe, was das bedeutet, dass Liebe eine Entscheidung ist, das begreifen wir meistens am Anfang nicht, was das genau heißt. Dass wenn man dann verheiratet ist, die Flitterwochen sind vorbei, man hat einige Wochenendausflüge gemacht, es ist alles schön gewesen und dann so langsam beginnt der Alltag. Und man stellt fest, es läuft vielleicht gar nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Das erste Kind, vielleicht eine Fehlgeburt, die Frau ist in der Krise, kommt nicht darüber hinweg, der Mann muss ihr beistehen, hat seinen Job, kann vielleicht nicht das machen, was er möchte, muss seine Hobbys vernachlässigen und denkt, das habe ich mir doch anders vorgestellt. Oder die Frau, die dann auch das Kind vielleicht bekommt und sich um die Familie kümmern muss und ständig diese ganzen Aufgaben hat, der Mann ist auf der Arbeit, in der Gemeinde, mit seinen Freunden, sie sitzt zu Hause und denkt, ich habe mir das aber eigentlich ganz anders vorgestellt. Und dann fragt man sich ja, wie sieht es dann mit unserer Liebe aus? Wenn dann plötzlich der Alltag kommt, wenn schwere Situationen kommen, wie ist es dann mit unserer Liebe? Oder auch in der Gemeinde. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen wieder eine Taufe gehabt und wisst ihr, aus Erfahrung weiß ich auch, wenn man sich taufen lässt, man ist so froh darüber. Man hat vorher meistens so Kämpfe gehabt und soll man sich taufen lassen oder soll man sich nicht taufen lassen? Wie ist das eigentlich? Und man trifft diese Entscheidung und man ist so froh, dass man mit Jesus gehen kann und dass man diese Glaubenskämpfe überwunden hat. Und dann muss man im Glauben weiter wachsen und man merkt plötzlich, der Dienst, den man sich vorgestellt hat, gelingt gar nicht so. Die Anerkennung bekomme ich irgendwie gar nicht. Vielleicht auch die Musik in der Gemeinde entwickelt sich gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Ideen, die ich umsetzen möchte, ja, die Gemeindeleitung hat ganz andere Vorstellungen, wie das weitergehen soll. Und man wird unzufrieden. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie steht es dann mit unserer Liebe zu den Geschwistern? Wie steht es dann mit unserer Liebe zur Gemeinde? Und wenn wir dann in solchen Krisen sind, und dann sieht man eigentlich, dass diese ganzen Beziehungen zeigen das eigentliche Problem. ja, wie stehen wir eigentlich zu Gott? Wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Wir fragen uns ja, Gott, warum lässt du das für dein geliebtes Kind zu? Eigentlich wollte ich doch glücklich sein und du willst das auch. Wieso muss ich dieses Leid erleben? Wie kann es sein, dass Gott mir vielleicht auch gar keinen Ehepartner schenkt, obwohl ich so treu diene, obwohl ich so viel für Gott tue? Warum hat er diesen Unglücksfall zugelassen, dass meine Freunde mich haben sitzen lassen? Wie kann Gott zulassen, dass dieses Leid passiert? Und ich denke, wir alle kennen solche Situationen, wo wir Leid haben. Und wir nennen so etwas, dass eine Krise da ist. Wir erfahren das immer wieder in unserem Leben. Und Krise ist ein griechisches Wort, das bedeutet Entscheidung. Eine Entscheidung oder eine Krise ist an sich gar nichts Schlimmes. Denn wenn eine Krise da ist, dann müssen wir uns neu entscheiden. Und eine neue Entscheidung, das heißt auch manchmal neue Liebe, neuer Glaube. Letzte Woche hatten wir bei uns in der Gemeinde einen Gastprediger auch gehabt, so wie hier heute. Und er hatte so einen Schraubstock mitgebracht und auch so ein Kästchen. Und er hat auch über Leid gesprochen. Und er hat dann gesagt, naja, so Leid, das ist, wenn man so einen Schraubstock hat und dann hat er dieses Kästchen und wenn dann so ein Druck entsteht. Und danach war die Frage, ob dieses Kästchen dann platzen wird oder nicht. Und er sagt, so ist Leid, dass wir Druck oder Gewicht erfahren. Das bedeutet auch dieses Wort. Und wenn Leid da ist, dann können zwei Dinge passieren. Entweder es zerbricht und die Beziehung oder was auch immer geht entzwei. Oder die Wurzeln werden tiefer und das Ganze stärkt uns. Also wir werden vor Entscheidungen gestellt. Wie sollen wir uns entscheiden? Und wenn wir zurückkommen auf unseren Text, dann sehen wir, dass der Jubel vom Palmsonntag, der war nicht falsch. Er war auch nicht unehrlich, sondern es war aufrichtig. Es war kein Hohn, sondern es war wirklich aufrichtige Liebe von den Jüngern. Es war Begeisterung. Die Menschen haben und auch die Jünger haben das letzte Hemd für Jesus gegeben. Wir wollen die Jünger nicht verurteilen, wo wir so schnell da sind und sagen, naja, das kann doch nicht sein, was die Menschen damals gemacht haben. Nein, wir wollen das nicht tun. Die Pharisäer haben die Jünger auch und auch die Menschen verurteilt. Und was musste Jesus ihnen sagen? Wir wollen nochmal diese Verse lesen, Vers 39 und 40. Da heißt es, und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Also Jesus verurteilt diesen Jubel der Menschen nicht. Er wusste, dass die Menschen ihn in einer Woche auch wieder ablehnen werden. Aber er verurteilt sie nicht, sondern er sagt, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Und wir sehen auch, die Menschen meinten es ehrlich. Deswegen hat das Jesus auch nicht verurteilt. Aber dann stellt sich die Frage, ja, wenn die das alles ehrlich meinten, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass dann einige Tage später alles so anders kommt? Wie kann es sein, dass es dann zu solchen Enttäuschungen und zu solchem Leid gekommen ist? Und wenn wir so in den Text hineinschauen, dann denke ich, dass wir auch nicht viel spekulieren müssen, warum das so gewesen ist, sondern das Volk und auch die Jünger hatten bestimmte Erwartungen gehabt. Sie haben Jesus als einen König begrüßt, steht hier geschrieben, genauso wie das in der Prophezeiung gewesen ist. Und sie haben gesagt, dieser König, der wird uns von den Römern befreien. Dieser König, das ist der, der uns Brot geben wird, der uns heilen wird, der Wunder tun wird. Wir lesen das hier nicht direkt im Text, aber es ist trotzdem offensichtlich, in Lukas 24 im Nachhinein bei den Emmaus-Jüngern können wir das lesen, als Jesus sich ihnen offenbart hat. Da heißt es dann nachher, Lukas 24, Vers 21, da sagen sie, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Also da sagen diese Emmaus-Jünger, das war eigentlich unsere Hoffnung. Wir haben gehofft, er wird Israel erlösen. Das heißt, sie sagen es ganz deutlich, die Erwartungen, die wir an Jesus Christus hatten, die haben sich nicht erfüllt. Wir haben uns den Retter anders vorgestellt. So konnte er aber nicht sein. Und Zacharia sagt aber, siehe, dein König kommt. Er kommt als König. Und die Frage stellt sich, wozu ist ein König da? Wenn wir nachlesen, was macht eigentlich ein König, dann heißt es, ein König ist der höchste Souverän seines Landes. Oberhaupt der Regierung, oberster Richter und Gesetzgeber in einer Person. Und die Menschen haben sich ihren König anders vorgestellt. Aber es ist der König, der entscheiden kann, wie er ist und was er entscheidet. Und die Frage, die sich dann daraus für uns stellt, ist ja, was erwarten wir eigentlich von Jesus? Wie sollte Jesus für uns sein? Was sollte Jesus eigentlich für uns tun? Was erwarten wir von unserer Ehe? Was erwarten wir von Jesus in unserer Ehe oder in der Gemeinde? Was erwarten wir von Jesus in unserem Leben? Das ist die Frage, die sich uns stellt. Manchmal ist es so, dass wir Erwartungen haben, die enttäuscht werden müssen, weil Jesus anders ist, weil Jesus andere Pläne hat, als wir sie uns vielleicht vorstellen. Wir sollen bei Jesus unsere Schuld abladen und er macht uns froh. Das ist häufig das, was wir uns wünschen. Und wir sind dann dankbar über die Rettung. So beginnt ja meistens das Glaubenslebens. Und wir sind wirklich froh, dass wir diese ganze Schuld loswerden konnten. Ja, und dann kommt der Alltag. Und dann läuft nicht alles nach meinen Wünschen. Nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und dann fragt man sich ja, warum lenkt Gott das alles so? Darf ich von Gott nicht erwarten, dass er mich glücklich macht? Das ist ja auch die Frage, die wir am Anfang hatten. Darf ich das eigentlich nicht erwarten, dass Gott will, dass ich glücklich und zufrieden bin? Und dann stellt sich eigentlich die andere Frage, was macht uns eigentlich glücklich? Wann sind wir eigentlich glücklich? Ist es Jesus, der uns glücklich macht? Oder sind das eigentlich andere Dinge, die uns glücklich machen? Und wir brauchen Jesus nur, damit er uns diese Dinge beschafft und gibt. Wie war das beim Volk gewesen? Waren sie glücklich, dass Jesus da war? Oder ging es ihnen eigentlich darum, dass sie Freiheit von den Römern haben wollten, dass sie genug Brot haben wollten, dass sie Heilung von ihren Krankheiten haben wollen? Worum ging es den Menschen damals eigentlich? Ging es ihnen um Jesus oder ging es ihnen eigentlich um ihre eigenen Bedürfnisse? Ist es so, dass es uns um Jesus geht oder geht es uns eigentlich darum, dass Jesus uns eigentlich nur das schenken soll, was wir brauchen, um nach unserer Meinung glücklich zu sein? Und wenn so eine Krise kommt, dann stellen wir plötzlich fest, was uns wirklich wichtig ist. Klammern wir uns an Jesus und lassen wir andere Dinge liegen? Oder ist es so, dass wir eigentlich unser Leben auf andere Dinge gebaut haben? Und diese Dinge sind uns plötzlich so wichtig und wir treffen die Entscheidung gegen Jesus, weil wir nicht das bekommen haben, was wir uns wünschen. Wir sehen deshalb auch die Reaktion von Jesus. Jesus weint über Jerusalem. Als er so einzieht und das Ganze sieht, dann fängt er an zu weinen. Und er sagt, er weint, weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben. Das heißt, die Menschen haben die Zeit der gnädigen Zuwendung durch Gott nicht erkannt. Gott hat sich ihnen genaht, er hat sich ihnen Gnade zugewandt durch seinen Sohn Jesus Christus und sie haben das nicht erkannt, sie haben ihn nicht angenommen. Jesus hat das gesehen, die Freude war echt, aber es ging gar nicht um Jesus. Es ging darum, dass die Menschen glücklich und zufrieden sind. Und deshalb auch Palmsonntag ist ein Tag der Freude. Heute geht es darum, dass wir uns freuen. Jesus reitet als Friedenskönig in Jerusalem ein, aber er wirft auch seine Schatten voraus, weil die Leidenswoche beginnt. Und wir sehen das auch in unserem Leben. In unserem Leben ist es häufig ähnlich. Wir haben Zeiten der Freude und auch des Glücks. Und wir sollten uns über diese Zeiten freuen. Wir sollten glücklich sein über diese Zeiten, weil Gott uns diese Zeiten schenkt. Aber wir alle brauchen auch diese Zeiten des gemeinsam getragenen Leids. Gott weiß, dass wir davon nicht begeistert sein werden. Wollen wir Gott nicht verurteilen, wenn er Leiden zulässt? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat in seinem eigenen Sohn das Leid erfahren. In Hebräer lesen wir, in diesem Leid musste Jesus den Gehorsam lernen. Können wir uns das vorstellen? Der Sohn Gottes, Gott selbst, musste als Mensch gehorsam lernen im Leid. Und deshalb brauchen auch wir dieses Leid. Gott hat seinen Sohn nicht geschont. Deshalb lasst uns auch nicht den Stab über Gott brechen und sagen, wenn wir im Leid sind, Gott, du hättest uns davor bewahren müssen. Du hättest uns von allem Leid bewahren müssen. Jesus Christus ist der König und seine Entscheidungen sind gut für uns. Und das ist das, was wir an Palmsonntag sehen, dass Jesus dieses Herz hatte für sein Volk und dieses Herz für uns hat. Dass er uns Freude schenkt, aber dass er weiß, dass wir auch Leid brauchen, damit wir uns wieder neu für Jesus entscheiden. Und wir dürfen wissen, Jesus ist immer bei uns und er lässt nur das zu, was unsere Liebe zu ihm tiefer werden lässt. Krisen sind Zeiten der Entscheidung. Und auch wir wollen uns jeden Tag neu immer wieder für Jesus entscheiden. Wir wollen unser Vertrauen auf ihn setzen, damit wirklich aus diesem Palmsonntagsjubel, der nur kurzfristig ist, durch die ganzen Leiden hindurch wirklich dieser Osterjubel werden kann. Amen. Ich möchte auch noch mit uns beten. Lasst uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar für deine große Gnade und Liebe. Danke dir, dass du uns wirklich so sehr geliebt hast, dass du deinen eingeborenen Sohn nicht geschont hast, sondern dass du ihn für uns hingegeben hast. Aus Liebe zu uns, unser Vater, hast du das Beste, was du hast, hingegeben. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du aus Liebe zu uns dich erniedrigt hast und Mensch geworden bist, dass du Leid auf dich genommen hast, gehorsam gelernt hast, damit wir das Leben haben dürfen, damit unsere Schuld vergeben ist. Danke dir, dass du aber auch heute das Leben für uns bist, dass du uns immer wieder begleitest, sei es in frohen Stunden, aber auch in dunklen Stunden, bist du unser Beistand. Und wir wollen auch heute uns neu auf dich ausrichten. Wir wollen uns prüfen, worauf wir unser Leben bauen, ob wir uns wirklich an dich klammern oder ob es andere Dinge sind, die uns glücklich machen, Herr. Bitte dich, zeige uns auch, wie groß und wie wunderbar du bist, dass wir unsere Freude, unser Glück wirklich in dir haben könnten. Bitte dich, segne du uns auch beim Nachdenken. Amen.